The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 4. November. Wir leben in einer Worst-Case-Society. Alle gehen immer vom Schlimmsten aus. Trump gewinnt, Putin marschiert, das Klima kollabiert und die künstliche Intelligenz wird uns erst arbeitslos und dann auch noch arm machen.
Und diese Einmeldung hat uns soeben erreicht.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
Die AfD scheitert mit ihrem Eilantrag.
Neue EU soeben erreicht uns folgende Einmeldung. 35
Wenn wir
Milliarden
weitere Informationen darüber haben, werden wir Sie natürlich ausführlich darüber informieren.
Woody Allen brachte im Stadtneurotiker die Paradoxie unserer Zeit auf den Punkt. Wir glauben, wir leben in der gefährlichsten aller Welten, wollen in dieser aber möglichst ewig leben.
Kennen Sie den schon? Zwei uralte Damen sitzen in einem Hotel mit Vollpension, sagt die eine zur anderen. Wissen Sie, ich finde das Essen hier einfach katastrophal, sagt die andere. Ja, stimmt, und diese winzigen Portionen. Und wenn Sie mich fragen, so sehe ich im Wesentlichen das Leben. Es ist voller Einsamkeit, voller Elend, Trübsal und Kummer und doch ist das Ganze eigentlich viel zu schnell vorbei.
Der Haken bei Woody Allen war das Satire. Der Stadtneurotiker ist eine preisgekrönte Komödie von 1977. Und heute ist die düstere Stimmung eines Woody Allen an vielen Stellen die neue Normalität. Deutschland und der Westen leiden an einer veritablen Midlife-Crisis. Unsere Sinnkrise ist geprägt von nostalgischer Verklärung der Vergangenheit und einem Feuerwerk düsterster Erwartungen für die Zukunft. Wir haben ständig Angst vor Putin und vor Trump.
My response to Joe and Kamala is very simple. You can't lead America if you don't love Americans. That's true.
Wir fürchten uns vor der AfD, den Chinesen und den Migranten sowieso. Wir fürchten aber auch die Dominanz der NATO, genauso wie die Idee, sie könnte sich aus Europa zurückziehen. Die Artificial Intelligence übersetzt selbst Yuval Noah Harari als Einmarsch der Außerirdischen, als Alien Intelligence. Naja, nach 45 Millionen verkauften Büchern weiß der Mann ganz genau, Apokalypse geht immer, auch bei uns im Interview.
We will increasingly find ourselves living in a hybrid culture,
alien
or an even alien culture, again, in which all the cultural artifacts surrounding us, from physical object to ideas, they come from an inorganic intelligence.
So verbringen wir die Zeit zwischen der Vergangenheit und der Zukunft, also unsere Gegenwart, vor allem übellaunig. Ab morgens um 7 wird zurückgegrummelt. Und wer gute Laune hat, der ist doch selber schuld. Im Pioneer-Podcast Edle Federn mit und von Juli C. analysiert die Schweizer Philosophin Barbara Bleisch dieses Dilemma im privaten Leben, aber eben auch auf unsere Gesellschaft in Gänze übertragbar. Dass wir das Gestern verklären, das Kommende fürchten und den Moment, die Gegenwart, geringschätzen.
Die Zeit gibt es immer nur in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Den Moment gibt es nicht. Aber also das ist total interessant, was du beschreibst. Und das wird natürlich auch in der Philosophie zum Teil aufgenommen, spielt auch in meinem Buch ein Stück weit eine Rolle. Also dieser Versuch, den Moment festzuhalten oder stärker, ich spreche dann auch vom vertikalen Leben, also nicht mehr so horizontal zu leben. Horizontal im Sinne von eben immer das Nächste in der Zukunft anzugehen, sondern stärker sich einzuwurzeln in der Zeit.
Wir erwarten die Zukunft also gar nicht mehr freudig, sondern wir fürchten sie. Wir genießen die Gegenwart nicht, sondern erdulden sie. Wir haben eine Worst-Case-Szenario-Gesellschaft gebildet, in der sich die politischen Extreme problemlos auf dieses apokalyptische Szenario verständigen können. À la Deutschland schafft sich ab, Thilo Sarrazin oder Greta Thunberg, The House is on Fire. Dabei ist der Moment, ist die Gegenwart doch deutlich besser als ihr Ruf. Noch hat in den USA Joe Biden das Sagen. Noch wird Deutschland von der Ampel regiert, nicht von einer Notregierung. Noch wird im Donbass gekämpft, schlimm genug, aber eben nicht in den Vororten von Berlin. Und noch gelingt es, den Abstieg des Westens mit einem extra Schuss Kredit zu dämpfen. Vielleicht wird die künstliche Intelligenz die Menschheit von furchtbaren Krankheiten befreien und uns klüger und mündiger machen als je zuvor. Und vielleicht schafft's die Demokratie doch, der autoritären Versuchung zu widerstehen. Zutrauen würde ich's ihr. Und vielleicht wäre es uns allen bekömmlicher, von Angst auf Neugier umzusatteln. Die Schweizer Philosophin wirbt für einen Perspektivwechsel. Zitat: Das Leiden an der Vergänglichkeit ist bisweilen nur ein Zeichen für eine besonders glückliche Gegenwart. Auch Martin Walser hatte übrigens in Angstblüte Tröstendes zu bieten, in leichter Abwandlung seines Textes. Rufen wir heute Morgen allen Verzagten in großer Unbekümmertheit zu: Das Beste, was wir für die Ängstlichen tun können, ist, nicht dazuzugehören. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Sigmar Gabriel analysiert im Gespräch mit Chelsea Speaker in einer neuen Episode des World Briefing die anstehende US-Wahl. Und dass Amerika sich weiter polarisiert, sagt er, und zwar egal, wer gewinnt.
Und wenn die einzige Supermacht der Welt sich nur mit sich selbst beschäftigt, dann ist vielleicht das größte globale Problem, das dabei herauskommen kann.
Anne Schwedt in New York analysiert den neuesten Aktienverkauf von Investorenlegende Warren Buffett. Und dann lernen wir etwas. Und zwar lernen wir, was passiert, wenn man Fledermäusen die Augen verbindet. Die Welt blickt gespannt nach Amerika, wo am Dienstag in der Nacht auf Mittwoch über 200 Millionen Menschen aufgefordert sind, erstmals Kamala Harris oder nochmals Donald Trump zu wählen. Meine Kollegin Chelsea Speaker und der ehemalige Vizekanzler und Außenminister Sigmar Gabriel sprechen in der neuen Folge des geopolitischen Podcasts World Briefing über diese amerikanische Wahl und was danach passiert, unabhängig davon, wer gewinnt. Denn in einer Welt mit Kriegen in der Ukraine und in Nahost zeigen sich die Machtverschiebungen. Die USA, in der Vergangenheit gerne als Weltpolizist dargestellt, halten sich neuerdings bedeckt. Man hat das Gefühl, dieser Weltpolizist, der hat seinen Colt beiseite gelegt und das Pferd schon abgehalftert. Was bedeutet das eigentlich für Amerika und was bedeutet das für uns? Ein Auszug aus dem World Briefing hören wir hier und jetzt.
Im Nahen Osten bestimmen die USA nicht mehr, wo es lang geht, oder? Das macht Israel ganz alleine gerade und Amerika bleibt nichts anderes übrig, als zu reagieren. Wie weit sollte man gehen, wenn seine Verbündeten den eigenen Rat auch einfach ignorieren?
Ich glaube, dass das nicht nur ein Problem ist zwischen Israel und den USA, sondern es ist ein Symptom dafür, dass die Vereinigten Staaten ihre Rolle als globale Ordnungsmacht nicht mehr wahrnehmen wollen und vielleicht auch nicht mehr wahrnehmen können. Wir leben eben in einer Welt, in der die alte Weltordnung zu Ende gegangen ist. Das war die Nachkriegsordnung des Zweiten Weltkrieges. Die USA spätestens seit 1990 sozusagen die globale Ordnungsmacht. Und diese Rolle wollen die USA nicht länger ausüben, weil sie sagen, wir müssen unsere Kräfte konzentrieren auf den Wettbewerb mit China. Und gleichzeitig gibt es auch immer mehr Länder auf der Welt, die diese Führungsrolle der USA oder des Westens insgesamt ablehnen. Also die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten haben eins gemeinsam. Sie sind die Folge der Auflösung der bisherigen Weltordnung und einem Zustand, in dem es eine neue Ordnung nicht gibt. Und in dieser Situation gibt es offensichtlich wenig Rücksichtnahme, insbesondere nicht auf ein Land wie die USA, das in sich völlig zerstritten ist und wo der Ministerpräsident Israels wahrscheinlich auch darauf setzt, dass die nächste Wahl zugunsten von Donald Trump ausgeht und er möglicherweise dann mehr Spielraum auch in seinen Auseinandersetzungen mit dem Iran erhält. Das Problem ist, dass der Krieg alleine schon in den USA dazu beiträgt, dass es für die Demokraten und für Kamala Harris schwierig wird. Denn wenn es in den USA eine gemeinsame Überzeugung in der Bevölkerung gibt, dann die, dass die Vereinigten Staaten sich raushalten sollen aus den vielen Konflikten der Welt und sich auf eben ihre Rolle als Konkurrent Chinas konzentrieren sollen. Und Trump wird immer wieder darauf hinweisen, dass in seiner Zeit die USA in keinen Krieg verwickelt wurde und Biden jetzt, und zwar ohne seine Schuld, in zwei Auseinandersetzungen steht, in der Ukraine und im Nahen Osten. Und das macht eher ihm das Leben schwer, weil die Stimmungslage im Land eben eine andere ist. Und darauf setzt der israelische Ministerpräsident relativ kühl und sagt, von dort aus droht mir keine Gefahr und ich ergreife jetzt die Chance, die Landkarte hier rund um mein Land herum zu verändern, indem ich die Hamas zerstöre, indem ich die Hisbollah zerstöre und indem ich den Iran, soweit ich es kann, zurückdrängen kann. Das ist sozusagen sein erklärtes politisches Ziel. Und man muss ja leider sagen, neben der massiven Kritik, die er zu Recht erfährt, dass er das ohne Rücksicht auf Verluste der Zivilbevölkerung macht, muss man auf der anderen Seite auch verstehen, dass die Israelis natürlich einfach die Nase voll davon haben, dass sie permanent Raketenangriffen aus dem Norden und aus dem Süden ausgesetzt sind. In dieser quasi schwierigen Situation steckt die Welt. Und da keine Nation der Welt derzeit eine globale Ordnungsfunktion ausüben will und insbesondere die sogenannten Supermächte das nicht gemeinsam machen, wäre ja eine Aufgabe, das zu tun, wenn man an den UN-Sicherheitsrat tut, macht Israel, was es will.
Aber das ist doch die Argumentation von Donald Trump. Der macht ja genau damit Wahlkampf und sagt, mit mir hätte es diese Kriege nicht gegeben und überall in der Welt ist Chaos und dem würde ich jetzt ein Ende setzen, also Peace through Strength, Frieden durch Stärke. Egal, was man von Donald Trump hält, ist da was dran, dass ein Leader wie Donald Trump für mehr Sicherheit in der Welt sorgen würde?
Also wenn man sich daran erinnert, was er im Nahen Osten gemacht hat, dann gibt es ja viele, die loben, dass er die sogenannten Abraham Accords ermöglicht hat, sozusagen den Schritt der Aussöhnung zwischen Ländern wie Saudi-Arabien oder den Vereinigten Arabischen Emiraten mit Israel. Aber er hat eben bei diesen viel gelobten Abraham Accords das Thema, was wird aus den Palästinensern, völlig draußen gelassen. Und inzwischen sind sich ja alle Analysten einig, dass der massive Terrorangriff der Hamas auch das Ziel hatte, diese Friedensbemühungen zwischen arabischen Nachbarstaaten und Israel zu zerstören, weil eben für die Palästinenser bei diesem ganzen Spiel nichts zu holen war. Und er wusste, je brutaler Israel zurückschlägt, desto weniger werden diese Regierungen zumindest offiziell in der Lage sein, ihren Frieden mit Israel zu machen, weil ihre Bürger auf der Straße, sozusagen die arabische Bevölkerung, das nicht akzeptieren wird. Ich habe es damals als einer der wenigen für falsch gehalten, die Abraham Accords so zu loben, weil klar war, dass das Weglassen der Frage, was wird eigentlich aus den Palästinensern, die Lage im Nahen Osten nicht beruhigen wird. Wer darauf keine Antwort gibt, der wird nicht zu einer friedlichen Situation und nicht mal zur Stabilität kommen. Und das Bittere ist doch, dass aus dieser Gewalt, die wir dort inzwischen erleben, wo Tausende von unschuldigen Zivilisten gestorben sind, da wird doch die nächste Gewalt erwachsen. Die Kinder der jetzt getöteten Eltern, das ist doch die Terrorgeneration von morgen. Und wir erleben ja schon, dass es wieder losgeht mit Attentaten in Israel, Selbstmordattentaten. Ich finde das einfach eine furchtbare Entwicklung. Und nochmal, es gab in den letzten Jahren überhaupt keinen Versuch, zu einer Lösung mit den Palästinensern zu kommen. Im Gegenteil, Netanyahu hat öffentlich erklärt in der Generalversammlung der Vereinten Nationen, dass es sein Ziel ist, das Westjordanland zu annektieren. Und die Strategie war, je stärker die Hamas ist, umso schwächer ist die palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland. Und die Schwächung sollte eben irgendwann dazu führen, dass man das annektieren kann. Er ist auch, Israel ist auch ein Opfer einer wirklich verfehlten Politik des jetzigen Ministerpräsidenten geworden. Aber das ist natürlich keine Rechtfertigung für Terror und für Raketenangriffe. Insofern gibt es diesen Widerspruch oder diesen Zwiespalt. Nur ich finde, es sind einfach genug Unschuldige gestorben. Ich weiß ja nicht, wann denn mal dem Blutdurst dort ein Ende gemacht werden kann. Aber die einzigen Mächte, die das können, sind die Vereinigten Staaten und im Zweifel China mit seinen Möglichkeiten gegenüber dem Iran.
Wie beunruhigt sind Sie als Chef der Atlantikbrücke angesichts der Wahl in den USA und von dieser Vorstellung, dass Trump wirklich gewinnen könnte? Denn bei dem Politbarometer des ZDFs gab es jetzt eine Umfrage, 72% der Deutschen sind der Meinung, dass Harris das Rennen macht und nur 23% glauben, dass Trump der nächste Präsident wird. Dabei sind die Zahlen eigentlich so knapp, wenn man sich die Umfragen in den USA anschaut, ist es wirklich, es könnte genauso gut Trump werden wie Kamala Harris.
Ja, Sie haben völlig recht.
Wie beunruhigt also, sind Sie?
Na gut, dass ich jemand bin, der Überzeugung ist, dass es besser für die Welt wäre, wenn Kamala Harris Präsidentin wird. Das ist ja vielleicht kein Geheimnis. Trotzdem ist die Atlantikbrücke, deren Vorsitzender ich bin, erstmal eine überparteiliche Organisation. Da gibt es ganz unterschiedliche Auffassungen. Es gibt auch Menschen, die sagen, Donald Trump ist gut für die Welt, denn er hat gezeigt, dass er keine militärischen Abenteuer eingeht. In seiner Zeit ist die Wirtschaft in den USA in Gang gekommen. Die Lebenshaltungskosten waren niedriger als heute. Also es gibt ja durchaus Argumente, warum neben all der Wut, die in Amerika existiert und neben der Enttäuschung vieler Menschen von der etablierten Politik, gibt es ja rationale Argumente, dass Menschen sagen, den wählen wir, weil er unsere Interessen vertritt. Und was im Rest der Welt passiert, ist uns erstmal egal. Dass wir Europäer darüber mehrheitlich anders denken, wird wiederum in den USA nicht als besonders wichtig angenommen. Die Frage ist, ist eigentlich am meisten das Problem, wer amerikanischer Präsident wird? Oder ist das größte Problem, dass nach dieser Wahl, egal wer es wird, die Spaltung in Amerika noch tiefer wird? Und wenn die einzige Supermacht der Welt sich nur mit sich selbst beschäftigt, dann ist vielleicht das größte globale Problem, das dabei herauskommen kann. Also nicht Absolut. Die Frage, wer gewinnt, sondern wie können die Vereinigten Staaten wieder sozusagen teilhaben an der internationalen Politik und nicht nur Zuschauer sein.
Und fest steht, egal wer gewinnt, die Hälfte des Landes ist nicht mit dieser Person einverstanden. Und ich höre dann auch aus Freundes- und Familienkreisen, dass Leute sagen, sie wollen die 2 Wochen nach der Wahl einfach zu Hause bleiben, weil sie Angst davor haben, dass es chaotisch oder auch gewalttätig werden könnte. Und das ganz unabhängig davon, wer gewinnt. Das ist eben das Thema.
Ja, ich gehöre jetzt nicht zu denen, die da so Untergangsszenarien haben. Ich glaube, dass die amerikanische Demokratie so viele Checks and Balances hat, dass sie, egal wer Präsident wird, sich auch wieder stabilisieren wird. Ich weiß, es gibt ernstzunehmende Stimmen, die sagen, Trump wird im Falle einer Niederlage noch gewalttätiger sein, als das bereits damals am 6. Januar sichtbar wurde. Das schlimmste Ergebnis ist wahrscheinlich, dass das Popular Vote, also die Stimmenmehrzahl der abgegebenen Stimmen, beim einen Kandidaten liegt, und eine knappe Mehrheit im Electoral College, in dem Wahlmenschengremium, Wahlmänner- und Wahlfrauengremium, für den anderen Kandidaten stimmen. Das, glaube ich, ist das schwierigste Ergebnis. Ich weiß nicht, ob das dann zu gewalttätigen Auseinandersetzungen führt. Ich weiß nur, dass dann die Rolle Amerikas in der internationalen Politik noch schwächer wird. Und wir Europäer, das sehen wir doch, wir stehen ja an der Seitenlinie. Wir sind ja Provinz in diesen geopolitischen Auseinandersetzungen. Selbst wenn wir eine bessere Verteidigung hätten, sind wir alleine nicht viel wert in der internationalen Politik. Und deswegen kann man nur hoffen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika zurückkehren in die Debatte darüber, wie die Welt eigentlich in der Balance gehalten werden kann und wie man das Ausbreiten von Kriegen in der Welt wieder zurückdrängen kann.
Das World Briefing in voller Länge hören Sie in unserer App oder auf thepioneer.de. Darin dann auch eine sehr kluge und treffende Einschätzung von Sigmar Gabriel zum Konflikt im Nahen Osten und wie es da weitergeht. Und was ein Präsident Trump eigentlich für Europa bedeuten würde. Hier noch ein kleiner Hinweis von meiner Kollegin Elis Truhn und mir für alle Freunde der freien Meinungsäußerung.
Denn ab heute Morgen hat der Pioneer Online-Shop geöffnet. Und zwar unter dem Motto Celebrating Democracy. Let's get together and
feel alright. Whoa, 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 whoa. Unser neuer Shop enthält eine schön kuratierte Auswahl an coolen Produkten,
die für die streitbare Demokratie, für Meinungsfreiheit und dafür werben, dass die Meinung der anderen nicht nur toleriert gehört, sondern zelebriert.
Es gibt die klassische Pioneer-Tasse.
Wahrheit gibt es nur zu zweien.
Den To-Go-Kaffeebecher aus Porzellan.
Filtered Coffee for Unfiltered Truth.
Die Pioneer-Outdoor-Bekleidung, coole Tragetaschen, einen wirklich edlen Füllfederhalter und
viele politische Pioneer-Cover, schön gerahmt. Das Ganze gibt es unter shop.thepioneer.de.
Und den Link finden Sie in den Shownotes.
Los geht's!
Feel all right.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da reden alle über den neuesten Aktienverkauf von Warren Buffett. Was der legendäre Investor von Berkshire Hathaway veräußert hat, das weiß Anne Schwedt in New York ganz genau. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor. Ja, Buffett hat erneut Apple-Aktien verkauft und zwar echt nicht wenige. Im dritten Quartal verkaufte er 25% seiner Apple-Anteile. Damit hat er im laufenden Jahr schon 2/3 seiner Gesamtbeteiligung an Apple abgegeben. Damit hat Buffett jetzt nur noch rund 400 Millionen Apple-Anteile im Wert von knapp 70 Milliarden Dollar. Der Verkauf ist Teil einer längerfristigen Gesamtstrategie, bei der Buffett seit 8 Quartalen jetzt mehr Aktien verkauft, als er kauft. Insgesamt trennte sich Berkshire im dritten Quartal von Aktien im Wert von 36 Milliarden Dollar und kaufte nur welche in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar. Dadurch sind natürlich jetzt auch die Barreserven von Berkshire Hathaway auf einen Rekordwert von über 325 Milliarden Dollar angewachsen. Buffett ist ja seit 2016 in Apple investiert und hat mit seinem Verkauf jetzt nicht nur Gewinne realisiert, sondern auch das Klumpenrisiko seines Portfolios verringert, weil Apple ja mit Abstand die größte Position eingenommen hatte inzwischen. Apple ist aber trotzdem noch die größte Einzelinvestition von Buffett und der Star-Investor hat auch betont, dass er weiterhin an Apple glaubt und dem Unternehmen positiv gegenübersteht.
Sehr interessant, Anne. Lass uns schnell noch einen Blick auf diese Börsenwoche werfen. Was wird da für die Investoren wichtig?
Also diese Woche wird natürlich mit der Präsidentschaftswahl morgen extrem richtungsweisend. Nicht nur für die USA und die Welt, sondern natürlich auch für die Wall Street und die Finanzmärkte. Dazu übrigens gern auch mal meine aktuelle Folge vom Investment Briefing Podcast anhören. Da gehe ich drauf ein, welche Aktien unter Trump und welche unter Harris profitieren könnten. Einen Tag später, am Mittwoch, geht es dann noch genauso entscheidend weiter. Da ist nämlich die nächste Notenbanksitzung. Da wird erwartet, dass die Zinsen um 0,25% gesenkt werden. Im September hatten wir ja schon die erste Senkung um direkt 0,5%. Außerdem geht die Berichtssaison weiter mit unter anderem den Zahlen von Palantir, Arm und Qualcomm. Also echt super spannend, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass Fledermäuse niemals vom rechten Weg abkommen und dass sie das Auge dafür nicht benötigen. Die Fledermäuse nutzen ausschließlich die Schallortung, um sich in ihrer Umwelt zurechtzufinden. Sie können kilometerweit fliegen und sie kommen punktgenau an, aber eben auch ohne die Augen. Aber warum haben sie dann überhaupt Augen? Ein Team der Universität Konstanz hat das jetzt herausgefunden. Und zwar an Weißrandfledermäusen hat man geforscht und den Erweis gebracht, das Auge spielt keine Rolle. Das hat man wie rausgefunden? Naja, die Tiere bekamen ein Heftpflaster übers Auge, ganz klein natürlich, damit sie nichts mehr sehen konnten. Und sie kamen trotzdem allesamt am 4 Kilometer weitergelegenen Zielort an, unbeschadet. Ihre Orientierung läuft also wirklich nur über die Schallortung. Na bravo! Und damit kann man die kleinen possierlichen Tiere vielleicht jetzt auch in Ruhe lassen und von solchen Tierversuchen verschonen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass man als Statist an einer groß angelegten Katastrophenschutzübung teilnimmt und dann kommt gar keiner einen zu retten. Die Rettungskräfte fehlen, sie sind nicht da. So erging es jetzt 75 Statisten, die sich freiwillig für eine Katastrophenschutzübung gemeldet hatten. In Berlin-Lichtenberg das Ganze. Die Statisten spielten Opfer, die auf dem Gelände einer Berliner Hochschule regungslos auf dem Boden verteilt wurden. Im Hof, auf den Stufen, in den Räumen. Es sah aus wie eine Szene in einem apokalyptischen Hollywood-Film. Die Szenerie der geplanten Übung war also klar. Nach einem Chemieunfall wird ein tödlicher Giftstoff freigesetzt. Es gibt Verletzte, es gibt Tote und es gibt viele Betäubte. Die Leichenbergung und die Sicherung der Überlebenden sollte hier im Ernstfall geprobt werden. Soweit, so gut. Die tapferen Freiwilligen, Berliner und Berlinerinnen, die hier ihr Bestes gaben, das heißt, sich in der Kälte von unter 10 Grad Celsius totgestellt haben, sie warteten auf ihre Rettung. Und sie warteten. Warteten und warteten. Es tat sich nichts. Nach mehreren Stunden der Warterei hieß es dann, die Übung wird abgebrochen, denn es kam partout keine Rettungskräfte. Und dann kamen doch noch Rettungskräfte, die aber nicht retten wollten, weil sie ihre Unterstützung verweigerten. Sie haben bemerkt, dass es sich nur um eine Übung handelte und da haben sie gesagt, dafür haben wir keine freien Kapazitäten, keine Zeit, keine Fahrzeuge und sind wieder abgereist. Der Armleuchter, der sich diese Übung ausgedacht hat, war der Katastrophen- und Zivilschutzbeauftragte des Bezirksamtes in Berlin-Lichtenberg. Naja, und die heldenhaften, halberfrorenen Statisten werden sich an ihn sicherlich noch in Jahren erinnern. Wenn es nicht so ernst wäre, wäre es Comedy. I just died in your arms tonight, Cutting Crew. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in diese neue Woche. Morgen begrüßt Sie meine Kollegin und Mitherausgeberin Dagmar Rosenfeld an diesem Mikrofon. Freuen Sie sich auf Dagmar. Ich freue mich jetzt schon auf Sie. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.